Ja, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Habt ihr Ostern alle gut überstanden? Sonne genossen, Tiefe und Hoffnung getankt? War es ein Osterfest, wo ihr noch in dieser Woche von leben konntet? Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Es ist ja nicht so häufig. Schön, dass ihr gekommen seid. Die Uta hat schon gesagt, ich habe eine Überschrift gewählt für die Predigt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist ja eigentlich ein Spiel, was man auf langweiligen Autofahrten mit den Kindern spielt. Ich sehe was, was du nicht siehst, und jetzt sage ich mal, es ist grün. Wollt ihr mal mitspielen? Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist grün. Hat jemand eine Idee? Hinter mir. Nicht gesehen und trotzdem erinnert, ganz genau, ist grün. Unsere schöne Tafel befiehlt dem Herrn deine Wege, genau. Wenn man bei dem Spiel ein bisschen beobachtet, wo der gerade das Spiel führt, hinschaut, in dem Falle habe ich gar nicht geschaut, aber wenn man die Sichtweise des anderen einnimmt, dann bekommt dieses Spiel auf einmal Tiefe. Ich sehe was, was du nicht siehst. Wenn ich seinen Blickwinkel einnehme, dann kann ich das eher erraten und es bekommt Tiefe. Ich habe einmal in einem Gottesdienst einen kleinen Jungen gefragt, der saß vorne in der Reihe, und dann habe ich den nach oben gerufen. Der kam mit seiner Mutter öfters in den Gottesdienst, und ich habe ihn gefragt, ob er mit mir dieses Spiel mal spielen würde. Ich sehe was, was du nicht siehst. Er dürfte anfangen, und er hat sich dann auch irgendwas ausgeschaut. Und er hat mir dann geholfen, ich habe es geraten, und dann war ich nun dran und dürfte auch was sagen. Und ich habe ihn gefragt, oder ich habe gesagt, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist schön. Da schaute er verlegen nach rechts und nach links, kam nicht gleich drauf, und dann hatte ich einen Spiegel und habe ich gesagt, dreh dich mal um in diesen Spiegel, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist schön. Da hat er gelacht. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist schön. Manchmal können wir Dinge nicht selber sehen, da muss jemand anderes kommen und mir das sagen. Und darum soll es heute in der Predigt auch gehen. Ich sehe was, was du nicht siehst. In der Bibel gibt es da jede Menge Geschichten, wo Menschen etwas sehen, was andere nicht sehen. Zum Beispiel jetzt, letzte Woche zu Ostern, Gründonnerstag. Beim Abendmahl, da streiten sich die Jünger, wer wohl von ihnen der Größte ist. Und Jesus wäscht ihnen die Füße und sagt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist, wer unter euch der Größte sein will, der sei euer Diener. Ich sehe was, was ihr nicht seht, sagt Jesus, dienen macht groß. Oder als die Soldaten dann in Gethsemane kamen und Jesus gefangen nehmen, da will Petrus Jesus beschützen und schlägt den Knecht das Ohr ab. Jesus sagt, stopp, heilt das Ohr und sagt zu Petrus, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist nicht, dass wir jetzt kämpfen, sondern es ist der Moment, wo Gott dem Bösen Raum lässt. Oder als der hohe Priester, als die hohen Priester dann am Kreuz spotten, allein, allen hat er geholfen, steig doch herab vom Kreuz, sagen sie zu ihm, dann werden wir an dich glauben, so frech sind sie. Und dann sagt Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus sagt damit, ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist keine Ohnmacht, sondern Hingabe. Oder als die Frauen Sonntagmorgen hoffnungslos am Grab stehen, wir haben das heute schon gehört, das ist, da ist Jesus nicht mehr tot. Und die Engel sagen, ich sehe was, was du nicht siehst, und das heißt Auferstehung. Zu Pfingsten, als die Jünger in fremden Sprachen sprechen, da denken die Leute, die sind betrunken. Und Petrus sagt, ich sehe was, was ihr nicht seht. Die sind nicht betrunken. Das ist der Heilige Geist. Und die Bibel erzählt immer wieder, Gott sieht etwas, was du nicht siehst, und er deutet darauf hin, es gibt immer in dem normalen Geschehen eine zweite Geschichte. Die Wahrheit hinter der Oberflächlichkeit. Nach der Bibel gibt es sie, die zweite Geschichte, die man auf den ersten Blick nicht immer sehen kann, aber die den Umständen, den allgemeinen Umständen auf einmal eine Bedeutung gibt. Ich habe mich gefragt, wie geht es denn euch mit ich sehe was, was du nicht siehst im Jahr 2026. Was siehst du denn 2026, wenn du auf unsere Welt schaust oder auf dich selbst? Siehst du noch neben Chaos, Krieg und Ungerechtigkeit, siehst du da noch eine zweite Geschichte, wie Gott die Welt gerade rettet? Hast du immer noch die Hoffnung, dass am Ende alles gut wird? Vielleicht resignierst du auch gerade ein bisschen, so wie die Jünger an Karfreitag. Rufst verzweifelt wie die Emmaus-Jünger, wir haben gehofft, dass er Israel rettet. Oder vielleicht liegst du auch gerade am Boden, weil dein Leben gegen die Wand fährt, oder du trauerst, oder du mit Krankheit und Schmerzen kämpfst. Wird morgen noch eine SMS bekommen, dass jemand, der eigentlich zur Predigt kommen wollte, so starke Schmerzen hat, dass er nicht kommen konnte. Oder beobachtest du die Weltpolitik und fragst dich, wo soll das denn alles noch hinführen? Gerade wenn die Umstände schlechter werden, denkst du dann auch manchmal, Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig vom Kreuz und rette uns. Oder heile uns. Ich sehe was, was du nicht siehst. Daran sind die Menschen damals zu Ostern gescheitert, weil sie die zweite Geschichte nicht verstanden haben und nur in ihrer eigenen Denke geblieben sind, stecken geblieben sind. Sie waren beschäftigt mit ihrem Meister, der offensichtlich gescheitert war. Sie waren beschäftigt mit den Römern, mit den Peitschenhieben, mit den Nägeln, dem Kreuz, dem Grab, und sie sahen nicht, was Jesus sah. Was Jesus am Kreuz hielt, waren nicht die Umstände, nicht die bösen Römer, nicht die verblendeten Juden, sondern Liebe, die aus einem König ein Opferlamm macht. Liebe, die es nicht lassen kann zu retten, auch wenn die Umstände schlecht sind. Ich sehe was, was du nicht siehst. Vor einiger Zeit bekam ich diese Postkarte mit diesem Wort darauf und ich fand es richtig gut. Nicht die Nägel hielten ihn am Kreuz, wir haben es heute schon gehört. Es war die Liebe allein. Im Grunde brauchen wir nicht viel im Leben, nur einen Sinn, der die Umstände gerade übersteigt. Was Jesus am Kreuz hielt, war so ein Sinn. Was Jesus am Kreuz hielt, waren ja nicht die Umstände, sondern Liebe, die aus einem König ein Opferlamm macht. Liebe, die nicht lassen kann, zu retten, auch wenn die Umstände schlecht sind. Wir haben jedes Jahr zwei Pastorentagungen. Ich habe manchmal davon erzählt, weil sie sehr inspirierend sind. Vor 2 Jahren hatten wir auch eine Pastorentagung in Friedensau. Alle 70 Kollegen waren da. Schönes Wiedersehen, Austausch gehabt. Und das Thema unserer Tagung war missionarische Gemeinde sein in 2025. Und dort auf der Pastorentagung war ein junger Pastor, ein Jamaikaner, der hielt am Anfang eine Andacht zum Einstieg in diese ganze Sitzung, also in diese Tage. Und er meinte, er startete mit dem Satz, ich sehe was, was du nicht siehst, fand ich schon mal gut. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist kompliziert. Und dann zeigte er einige Bilder von seiner Heimat aus Jamaika, wo er aufgewachsen war, wo er studiert hatte. Und dann kamen Unterschiede zu dieser Welt in Jamaika und zu Deutschland, kulturelle Dinge. Und er sagte, gerade wenn unterschiedliche Meinungen sind, ich sehe was, was du nicht siehst, und dann wird es kompliziert. Denkst du das auch manchmal? Es ist kompliziert geworden, auch in diesem Jahr, gemeinsam zu leben. Gerade weil es so viele unterschiedliche Meinungen gibt. Ich muss nur mal die Zeitung aufschlagen zum Thema Irankrieg. Die Welt von heute ist nicht mehr säkular atheistisch, ich sag's mal so, so wie wir früher die westliche Welt immer beschrieben haben. Die Welt ist heute neoreligiös, neureligiös, also nicht mehr säkular atheistisch, gottlos, sondern sie ist neureligiös, neoreligiös. Vor einer Weile habe ich meine Tochter in der Schweiz besucht und sie lebte damals mit einer Kollegin in einer Wohngemeinschaft und dann haben wir abends zu dritt halt gesessen und kamen ins Gespräch. Und die Kollegin von meiner Tochter fing auf einmal an, weil sie wusste, ich bin Pastor, sie sagte, ich bin auch Christin. Habe ich mich gefreut. Und dann sagte sie, aber in Bezug auf den Tod denke ich, dass wir alle wiedergeboren werden, je nachdem, wie wir gelebt haben, auch als Pflanze oder Tier. Nicht gottlos, neoreligiös. Die Welt von heute ist neu religiös, nicht mehr ungläubig, aber alles individuell. Jeder gestaltet es sich so, wie es ihm so erscheint. Ich sehe was, was du nicht siehst, und auf einmal wird die Welt kompliziert. Jeder sieht was anderes. Sie sagt, ich bin Christ, aber neoreligiös. Die Jünger zu Ostern sind damals auch in ihrer Denke stecken geblieben. Kreuzigung, das Grab, alles aus. Sie haben nur ihre Sicht gehabt und nicht gesehen, was gerade wirklich vor ihren Augen abging. Und sie brauchten ihn, Jesus, brauchten sie, um sich selbst und die Welt wieder so zu sehen, wie sie ist. Jesus sagt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist nicht, ich bin geschlagen, gefoltert, gekreuzigt, begraben, sondern ich sehe was, was ihr nicht seht und das heißt Erlösung, die Rettung der Welt. Soweit zu Ostern, nochmal ein kleiner Rückblick. Ich frage mich dann, was ist heute? Ich sehe was, was du nicht siehst, gilt das auch bei dir und mir im Alltag? Hast du jemanden, der dann das zu dir sagt? Also im Alltag, in deinem Leben. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist so und so. Wenn es um Probleme geht, die du zum Beispiel nicht lösen kannst. Ist dann jemand da, der zu dir kommt und sagt, okay, ich sehe was, was du nicht siehst in deiner Ehe, auf der Arbeit oder mit irgendwelchen Freunden oder deinen Kindern? Wer kann dir dann sagen, wo du deinen blinden Fleck hast? Wer kann dir sagen, ich sehe bei dir etwas, was du nicht siehst? Der Jamaikaner meinte am Ende seiner Andacht, wenn du etwas bei dir selber sehen willst, dann hilft ein Spiegel oft nicht, weil er verzerrt. Wenn du sehen willst, was du nicht siehst, selber nicht siehst, dann brauchst du ein Gegenüber, einen Bruder, eine Schwester, einen Freund, der sieht und das Gespräch mit dir sucht. Lass uns mehr Zeit miteinander verbringen, so endete die Andacht, damit wir am Ende besser sehen, gerade dort, wo wir selber eben nicht sehen. Auf diesem Wege können wir ganz viel von Jesus lernen, Er sah immer in allem mehr und tiefer. Bei ihm lief im Hintergrund immer noch die zweite Geschichte, die größere Geschichte. Und darum, in allen Begegnungen, die Jesus hat, nimmt er die Leute mit hinein von der Oberflächlichkeit in diese zweite Geschichte. Er nimmt sie hinein in seinen Blick der Dinge. Da sitzt die Frau am Jakobsbrunnen, kennen wir. Sie reden über Krüge und Wasser. Und dann wird es lebendig. Jesus nimmt sie mit in seinen Blick aufs Leben. Er spricht vom Wasser des Lebens und lässt diese Samariterin sogar selbst eine Zeugin für das Wasser des Lebens sein. Da sitzt Petrus in seinem Fischerboot und hat wieder mal keine Fische gefangen. Und Jesus öffnet ihm die Augen und nimmt ihn hinein in das große Fischfangwunder. Ich sehe was, was du nicht siehst, Petrus. Ich mache dich zum Menschenfischer. Und da sitzt der Zachäus, dieser geldgierige Zöllner, auf dem Baum. Und Jesus sagt, Zachäus, ich sehe was, was du nicht siehst. Und Güte, das ist, Güte ist mehr als Geld. Und dieser Zachäus versteht das. Der verschenkt die Hälfte seines Besitzes an die Armen. Nochmal die Frage, wie gehst du 2026 damit um? Ich sehe was, was du nicht siehst. Die Welt steht wirklich Kopf. Kriege, Spritpreise. Ich habe die Woche das erste Mal in meinem Leben für 2,40 Euro mein Auto getankt. Noch nie. Wir reden über Aufrüstung, über Politik, über Ungerechtigkeit. Siehst du da noch durch? Siehst du noch durch und siehst du, was Jesus jetzt sieht? Als Elisa damals in der Nacht umzingelt wurde, da die feindlichen Aramäer ihn in seinem Dorf herum umzingelt haben, um ihn zu töten, da kann Elisa in dieser Nacht ruhig schlafen. Nur der Knecht wacht morgens auf. 2. Könige könnt ihr lesen, Kapitel 6. Und der wacht auf und sieht nun das feindliche Heer um das Dorf herum und hat nur eine Frage. Mein Herr, sagt er zu Elisa, was sollen wir jetzt tun? Ganz vernünftig. Lest mal heute Nachmittag 2. Könige 6. Und wie antwortet Elisa? Er ist gar nicht verzweifelt und er betet auch nicht gleich und sagt, Herr, rette uns. Sondern er sagt nur, öffne ihm die Augen, dem Knecht, dass er sieht, wie du siehst. Und da sah der Knecht und siehe, ein himmlisches Heer war um Elisa herum. Und Jesus im Vaterunser sagt es auch. Wir brauchen Gott nicht informieren im Gebet, ihm bedrängen, dass er doch hilft. Euer Vater im Himmel weiß, sagt Jesus, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Reicht es dann zu sagen, öffne mir einfach die Augen für das, was du schon lange tust? Ich sehe was, was du nicht siehst, sagt Jesus und meint immer die zweite Geschichte. Nicht die Nägel hielten ihn am Kreuz, sondern die Liebe allein. Wie geht das? Wie macht das Jesus? Wie kann man sehen, so wie Gott die Welt sieht? In der Bibel gibt es da ein ganz einfaches Prinzip, wo es vom Sehen spricht. Vom Sehen und den Durchblick haben, vom Sehen aus dem Blickwinkel von Gott. Das steht in 1. Johannes 4, Vers 12. Da heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Doch wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Da habe ich gedacht, ich sehe was, was du nicht siehst, das passt doch. Niemand hat Gott gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist bei uns zum Ziel gekommen. Ich denke, als Christen haben wir das ganz gut verstanden, dass Gott Liebe ist. Und wenn Gott Liebe ist, was will er dann? Er möchte natürlich eine Beziehung zu uns haben. Das ist jetzt das Vierteljahr, wo wir darüber nachdenken. Und er will, dass jeder die Liebe abbekommt. Und dabei ist die Liebe nicht dann zum Ziel gekommen, wenn du selbst diese Liebe abbekommen hast, sondern Johannes sagt, es gibt ein Level 2 von Liebe. Liebe ist bei dir angekommen, wenn du sie erlebst und anfängst, andere zu lieben. Lieben auf Level 2. Gott hat sein Ziel, dass es zwischen dir und Gott eine enge Beziehung gibt, die Leitung immer frei ist, damit du seine Liebe voll abbekommst. Aber wenn das so ist, dann will er mit dir noch weiter. Am Ziel ist die Liebe Gottes erst, wenn wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist bei uns zum Ziel gekommen. Und ich glaube, wenn er mit seiner Liebe bei uns zum Ziel gekommen ist, dann öffnen sich unsere Augen und wir sehen ihn und wir sehen die Welt aus einer anderen Sicht. Saint-Exupéry schrieb 1945 im Exil, ja, den kleinen Prinzen, wir kennen diese Geschichte. Und in diesem Buch schreibt er, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ute, davon hast du gesprochen, ja? Von Erkennen und im Herz bleiben. Johannes 13 sagt, daran wird jedermann erkennen und sehen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich sehe, was du nicht siehst. Wenn wir Christen als Liebende unterwegs sind, dann sehen wir, glaube ich, am besten, wie er sieht. Ich sehe das, was du nicht siehst, gerade dann, wenn es kompliziert wird, dann brauchen wir einander. Dann brauchen wir jemanden, der uns sagt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist schön. Du bist schön, da muss jemand anderes kommen und mir das sagen. Die wenigsten von uns stehen morgens vor einem Spiegel und sagen, du bist schön. Ich sehe das, was du nicht siehst, das hast du gut gemacht. Da muss jemand kommen, der mir das sagt. Oder wenn du auf falschen Wegen gehst, da muss jemand kommen. Ich sehe was, was du nicht siehst, dass du eben mit dem Kopf durch die Wand gehst. Da muss jemand kommen und mir das sagen, weil er es selber nicht sehen kann. Noch zu denen, die jetzt in diesem Monat gerade unterwegs sind, mit dem Kopf durch die Wand, ja, habe ich auch mal eine Postkarte gekriegt, fand ich wirklich wunderbar. Wenn du mit dem Kopf durch die Wand gehst, ja, können wir uns alle vorstellen, mit welcher Wucht man unbedingt auf die andere Seite will. Wenn du mit dem Kopf durch die Wand gehst, stand da drauf, dann überlege dir, was du auf der anderen Seite der Mauer überhaupt willst. Und manchmal muss jemand kommen und sagen, was machst du da? In dieser Woche, da rief mich eine Glaubensschwester an, die war völlig frustriert. Sie war schon 30 Jahre Gärtnerin im selben Betrieb. Leistung, ja? 30 Jahre im selben Betrieb. Sie war immer treu, hat ihre Arbeit gemacht und jetzt war sie gekündigt worden, weil sie angeblich gestohlen hat. Bei der Arbeit im Beet hatte sie einen Feldstein ausgegraben, passiert ja andauernd. Solche Steine werden in dem Betrieb einfach weggeschmissen oder irgendwo an den Rand gelegt. Und weil dieser Stein, den sie da ausgegraben hat, so gerade schön in ihr Blumenbeet passte, hat sie den halt einfach mit nach Hause genommen. Und ein Kollege hatte das gesehen, hat dann bei ihr im Garten ein Foto von dem Stein gemacht und sie bei ihrem Chef verpfiffen. Und der hat sie daraufhin gefeuert. Und nun war sie total frustriert. Allein wie ich die Geschichte schon erzähle, merkt ihr, das ist komisch, oder? Sie war total frustriert, weil sie so viel Wut im Herzen hatte und dann als Christin doch eigentlich vergeben sollte. Da kommt also zu dem Unrecht noch die Aufforderung, vergib. Sie hatte Chaos im Herzen und Chaos in ihrem Leben. Und manchmal kann Verletzung den Blick vernebeln, ja? Und dann noch religiöse Erziehung zusätzlich blockieren. Die Frau war sehr am Ende, sie weinte Und immer wieder dieser Satz, ich muss doch vergeben, ich muss doch vergeben. Ich sehe das, was sie nicht sehen konnte. Und dann haben wir versucht, mal in diesen Nebel zu schauen und zu differenzieren. Wer war denn alles an diesem Elend ihres Lebens beteiligt? Es war nicht der ganze Betrieb, nicht alle Kollegen, es waren nur 3 Leute. Da war ich schon mal froh. Einmal der Freund im Betrieb, der ihr nicht geholfen hatte, weil Unrecht geschehen war, hat er sie einfach allein damit gelassen. Dann war die zweite Person dieser Kollege, der sie verpfiffen hat. Und der Chef, der war die dritte Person, der sie gefeuert hatte. Inzwischen hatte die Sache auch schon ein Rechtsanwalt übernommen. Es gibt demnächst einen Gerichtstermin dazu. Und wir waren bei der Frage, wie kann ich vergeben, wenn es so sehr weh tut? Dann haben wir gesprochen, ich sehe das, was du nicht siehst, du siehst einfach nur alles schlecht. Und dann haben wir einfach mal versucht zu differenzieren, ob vielleicht auch je nach Person verschiedene Wege nötig sind. Bei dem Freund haben wir besprochen, vielleicht ist es erstmal wichtig, dass sie mit dem Freund das Gespräch sucht, bevor sie ihm vergibt. Und dem sagt, dass es wehgetan hat. Und dann noch mal zu hören, was antwortet ihr denn darauf? Also der Weg zur Vergebung für den Freund ist vielleicht erstmal das Gespräch zu suchen. Bei dem Kollegen, der sie nun mit dem Foto verpfiffen hat, ist es vielleicht ein ganz anderer Weg. Vielleicht muss man da bei diesem Kollegen die zweite Geschichte herausfinden, was ist beim schiefgelaufen, dass er so etwas tut. Wo ist der Mann falsch abgebogen in seinem Leben, dass er zu so einem Verrat überhaupt fähig ist? Und bei dem Chef, wie kann man dem Chef vergeben? Vielleicht ist da erst die Rechtslage vor Gericht zu klären. Vielleicht klärt sich alles in diesem Gerichtstermin und der Chef nimmt die Kündigung zurück und entschuldigt sich. Muss sie ihm jetzt vergeben oder will sie erst mal diesen Weg gehen? Diese Glaubensschwester, die saß voll im Nebel an diesem Tag. Die Verletztheit, erstmal alles war im Kopf durcheinander. Und dann kann es sein, ich sehe was, was du nicht siehst, ein Gespräch dazu, dass es ein bisschen ordnet und die Gedanken zur Ruhe bringt und Kraft auch für den nächsten Schritt schenkt. Also ich sehe was, was du nicht siehst, so sagte es Jesus und erinnert, in all den Oberflächlichkeiten unseres Lebens, in all den Umständen, in denen wir leben, erinnert immer an die zweite Geschichte, die Welt aus seinem Blick. Und ich wünsche euch sehr und ich wünsche mir sehr, dass wir in diesen Zeiten heute den Durchblick bewahren, dass wir mit Jesus die zweite Geschichte nicht vergessen, dass wir uns mit den Umständen in unseren Alltag nicht den Blick vernebeln lassen, sondern die Geschichte sehen, die unser Leben wirklich verändert. Und gerade dann, wenn die Welt wieder mal den Bach runtergeht. Jesus sagt, ich sehe das, was du nicht siehst, und das ist, ich bin bei euch alle Tage. Ich sehe das, was du nicht siehst, ich lasse euch doch nicht allein, egal welche Umstände da sind. Jesus sagt, ich sehe das, was du nicht siehst, und das ist nicht Ohnmacht, nicht das Ende, nicht Chaos, sondern es ist Endzeit und Rettung der Welt. Und Jesus sagt auch, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist, ich komme bald und mache alles neu. Ich möchte euch heute ermutigen, nicht vergessen, lasst uns daran gegenseitig erinnern, dass wir klar sehen dürfen und können, gerade dann, wenn es um uns herum wieder einmal dunkel wird. Amen.